Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfkino Aussteiger berichten. Mein Name ist Dina Hellwig, ich bin Schauspielerin und Sprecherin und erzähle in diesem Podcast über mein Leben als Kind von Zeugen Jehovas. Und ab und zu habe ich auch ein paar Gäste hier bei mir vor dem Mikro. Und in dieser Folge gibt es ein wunderbares Interview mit einer Jungfrau aus Österreich, die auch bei den Zeugen Jehovas war. Ich freue mich riesig über dieses wunderschön leichte, angenehme Interview. Hat mir großen Spaß gemacht, mit dieser starken jungen Frau mich zu unterhalten, weil wir, ja, es ist wirklich immer wieder interessant, mit seinesgleichen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, sich auszutauschen und Erfahrungen zu teilen, zu merken, was man gleich erlebt hat und zu erfahren, was man vergessen hat. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und sage, ich wollte gerade sagen, Film ab, nein, und sage, Ton ab. Hallo, 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 Elena. Herzlich willkommen. Ja, red ruhig rein, begrüße. Ich weiß, das ist im Interview immer so, oh, kann ich jetzt reden? Kriegen wir alles hin? Ich freue mich sehr, dass du mir geschrieben hast vor ein paar Wochen. Dina, ich möchte gern mit dir das Interview machen. Herzlich willkommen. Stell dich doch mal kurz vor als allererstes. Aber nein, bevor wir anfangen, möchte ich, wie in jeder anderen Folge auch, nochmal vorab sagen, alles, was ich erzähle, ist meine eigene persönliche Meinung, ist, das gilt nicht der Allgemeinheit. Und ich erzähle aus meiner Kindheit, so wie ich das erlebt habe. Und ich denke, bei dir ist das
genau so, ja. Es ist auch meine Meinung, es sind meine Erfahrungen und müssen nicht für alle gelten.
Gut. Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, wo, aus welchem Background du kommst und dann schauen wir mal weiter.
Ja, ich komme aus Österreich und bin in die Zeugen Jehovas hineingeboren worden. Meine Eltern sind erst mit 17, 18 dazugekommen. Das heißt, wie die Zeugen sagen, sind sie weltliche gewesen. Und ja, also da komme ich her.
Ja, das heißt, dass deine Eltern, das ist ja bei meiner Mutter auch so, die ist relativ spät, ich würde jetzt auch behaupten, vielleicht in dem gleichen Alter wie deine Eltern zu den Zeugen Jehovas gekommen. Und mein Vater ist ja reingeboren. Aber warst du da schon auf, nee, das ist ja mit 17 Quatsch, nee, das ist jetzt die falsche Frage, ob du da schon auf der Welt warst. Nein, du bist ja reingeboren.
Nein, ich wurde tatsächlich 2 Jahre nach ihrer Taufe geboren. Sie haben auch schon vorher sich in unehelich zusammengelebt und ihnen wurde dann nahegelegt, wenn sie weiter in den Glauben fortfahren wollen, entweder sie ziehen auseinander oder sie heiraten und sie haben sich dann für die Heirat entschieden. Und ja, 2 Jahre später ich, 2 Jahre darauf meine kleine Schwester. Und wir haben auch nur, die Stiefmutter von meinem Vater ist auch bei den Zeugen Jehovas, über die so sind sie ein bisschen rein, weil die hat zu der Zeit auch angefangen zu studieren. Und sehe ich zum Glück sonst keiner aus meiner Familie.
Hast du mal mit deinen Eltern im Laufe der Jahre darüber gesprochen, warum sie dahin gegangen sind damals? Wie es dazu kam?
Eigentlich nicht wirklich. Ich frage mich oft, wie sie dazu gekommen sind oder welchen Beweggründen, weil ich sage gerade mal von der Mutter von meiner Mama, also meiner Oma, die ist da wahnsinnig dagegen, die hält von Religion generell recht wenig. Und ich habe mich immer gefragt, woher diese Suche nach Gott in meiner Mama zum Beispiel gekommen ist, aber ich habe mir da keine Antwort finden können. Irgendwas hat es angesprochen? Nein, auch jetzt nicht wirklich. Und so mittlerweile vermeide ich das Thema mit meinen Eltern. Wir haben einen Nenner gefunden, aber wir reden nicht über Religion.
Aber du hast mit ihnen noch Kontakt? Du bist wann bist du von dir aus ausgestiegen, ne?
Ich war so 15, 16 Jahre alt, da habe ich meinen Eltern gesagt, ich Ihr Glaube ist nicht meiner. Das war nicht so witzig. Es war auch schwer, solange ich noch daheim gelebt habe. In dem Moment, in dem ich ausgezogen bin, ist es besser geworden. Weil diese Dinge, die sie stören oder die ich nicht in ihren Weg gehe, sind so weit ausgeblendet, dass nicht ständig draufkommen. Also.
Würdest du uns verraten, wie alt du jetzt bist?
Ich bin jetzt 28.
Das heißt, du bist so ungefähr 13 Jahre
so in dem draußen. Dreh, ja.
Was ich total toll finde, dass du aus eigenem, oder dass du gesagt hast als Mädchen, und ich habe manchmal das Gefühl, weil wenn ich so mit Ehemaligen spreche, dass die dann Jungs waren und dann irgendwann in ihrer Pubertätsphase oder kurz danach gesagt haben, nein, ich möchte das nicht mehr machen, das ist nicht mein Glauben, wo ich so denke, ja, das ist so eine männliche Kraft, und bei den Jungs, da ist es viel, viel einfacher, weil ich habe ja damals nicht die Kraft unbedingt gehabt, das zu veräußern. Mhm. Bei mir ist es ja dann, du kennst ja meine Geschichte, du hast ja gesagt, du hast meinen Podcast gehört, ja. Dass ich 19 dann was gemacht habe, Sex vor der Ehe hatte, und das war dann so, das eine kam zum anderen, aber ich würde wirklich zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht die Kraft gehabt hatte und hätte mit 15, 16, deswegen Hut ab, als Mädchen zu sagen, also so empfinde ich das, ich habe da keinen Bock drauf. Das ist schon eine tolle Stärke.
Es war auch wirklich nicht, also für mich war es nicht einfach, weil ich wusste auch, wie es meine Eltern verletzen wird. Es hat vielleicht ein bisschen geholfen, weil meine Eltern auch in der Versammlung immer ein bisschen Außenseiter waren. Das heißt, dein Vater war, wie ich richtig verstanden habe, Ältester. Und habe ich mir das Gefühl, es ist noch ein Ticken strenger. Also für meine Eltern waren nicht ganz so streng. Ich durfte Freunde in der Schule haben, weil die erste Versammlung, in der wir waren, da waren kaum Kinder, und die waren alle entweder noch Babys oder schon fast Teenager. Also nichts in unserem Alter. Und so meine Eltern gesagt, okay, dann dürft ihr Freunde in der Schule haben. Und die zweite Versammlung waren so die Kinder ein bisschen näher, war aber ländliche Versammlung. Ein bisschen Schwierigkeiten, dort irgendwie richtig reinzukommen, und haben auch da in der Schule natürlich, weil wir es auch vorher gekannt haben, Freunde haben dürfen. Das hat natürlich auch ein bisschen sich mich gestärkt, weil ich wusste, ich verliere nicht jeglichen Kontakt. Ich habe da noch andere Menschen, mit denen ich schreiben oder mit reden kann, wenn ich jetzt bei den Zeugen weggehe.
Meinst du, dass das auch ein Grund war, warum es dir vielleicht dann doch, nee, nicht leicht, würde ich jetzt nicht behaupten, aber zu gehen, daraus?
Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle, wenn ich mir jetzt so Geschichten, wenn ich lese oder mir andere Podcasts anhöre von Leuten, denen wirklich der komplette soziale Boden unter den Füßen weggezogen wird, das wäre schon schwerer. Also wenn das für mich auch so gewesen wäre.
Magst du noch mal ein bisschen genauer darüber erzählen, was dir missfallen ist, was dich gestört hat an der Lehre oder was es genau war, warum du gesagt hast, nö, habe ich jetzt keinen, das nicht meinst, ich gehe jetzt, das kann ich nicht, das will ich nicht, oder ja, was war das genauer?
Es waren irgendwie lauter kleine Sachen, die sich immer weiter summiert haben, und irgendwann ist es fast einfach übergelaufen für mich. Das hat eben schon angefangen, als wir übersiedelt sind in diese ländlichere Versammlung. Ich war damals so 6, 7 Jahre alt. Und die Versammlung vorher, das waren wirklich sehr zusammengewürfelt, war in einer Stadt, das war alle Schichten, alle Menschen und nur vielleicht ein paar Verwandte drin. Und die neue Versammlung waren 3 Großfamilien und dann halt ein paar Einzelne. Kaum jemand, der vorher weltlich war, so wie meine Eltern, sondern meistens schon, weiß nicht, 2., 3. Generation, wie sie so gern sagen. Und es war ein bisschen schwer, da reinzukommen. Und es ist natürlich auch mitbekommen, dass meine Eltern nicht ganz so streng sind. Mir ist da vor allem eine Begegnung noch im Kopf. Da war ich 8 und wirklich im Glauben, also dass ich alles richtig mache und ich möchte so machen, wie meine Eltern mir das beibringen, mit der Bibel und dem Glauben und alles. Und muss ich mir schauen, dass ich ein bisschen mehr Freunde in der Versammlung bekomme, dass ich weniger mit Weltliche zu tun habe. Und das wollte ich machen und es haben Mädchen angesprochen bei uns in der Versammlung, die ein bisschen jünger war wie ich, Tochter von dem Ältesten auch, ob man nicht sich ein bisschen mehr treffen wollen. Und die hat zu mir gesagt, nein, weil ihr Papa sagt, ich bin ein schlechter Umgang. Als ich 8 Jahre alt war und glaubte, ich mache alles richtig. Das war für mich so ein richtiger Uff.
Ja, kann ich mir gut
vorstellen. Warum bin ich schlechter Umgang?
Kannst du es heute rückblickend verstehen? Also ich persönlich könnte das, weil ich für diese Verhältnisse, was die brauchten damals oder so, wie die sich in dieser Gruppe bewegt haben, ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich dann mit den und den Vorgehensweisen für die anderen ein schlechter Umgang wäre. Also heute könnte ich es wahrscheinlich verstehen, aber damals als Kind verstehst du es ja da eh nicht, ne?
Ja, als Kind war ich einfach nur baff, traurig. Ich habe das meiner Mama erzählt und ihre sage, ja, darfst nicht böse sein, sind auch nur Menschen. Ja, aber wir wollen ja nicht einfach nur Menschen sein quasi. Das fand ich dann als Kind schon irgendwie seltsam. Heute kann ich auch sagen, ja, ich aus der Sicht, wie sie im Glauben leben, verstehe ich sie, weil ich zu viel Kontakt mit Weltlichen hatte. Weil meine Eltern in manchen Themen einfach zu, ja, nicht so streng waren. Aber es ist schon irgendwie schlimm, wenn man das seinen Kindern so sagt, dass sie mit anderen Kindern, obwohl sie sogar in derselben Religion sind, keinen Kontakt haben, weil die nicht so streng sind.
Ich kenne das von meinen Cousins her, was ja sogar Familie ist, wo meine Mutter mir oder uns schon auch den Kontakt zu meinen Verwandten entzogen hat, weil sie in ihren Augen schlechter Umgang gewesen sind. Die waren viel freier, die durften das, die durften vieles, ja, was als weltlich bezeichnet worden ist, wie, oh Gott, Skateboard fahren und sonstiges, was wirklich blöd ist. Und da habe ich vorhin noch mit jemandem drüber gesprochen, lustigerweise ja genau über dieses Thema, mit einem ehemaligen Zeugen Jehovas auch, dass man seine eigene Verwandtschaft sogar außen vor hält, nur weil man meint, der ist schlechter Umgang. Und das hat mir als Kind total wehgetan. Und deswegen habe ich auch gar keinen Kontakt zu meinen Verwandten, was echt traurig ist.
Ja, man sieht nichts Ungewöhnliches leider. Das kommt immer mal wieder vor, scheinbar.
Du hattest mir mal erzählt, wir haben ja mal vor einiger Zeit telefoniert, das kommt mir nämlich gerade in den Sinn, dass du einen ganz bestimmten Musikgeschmack hast.
Ja.
Also was eigentlich gar nicht bestimmt, also ein ganz bestimmter ist, sondern eigentlich ein ganz schöner und ein ganz toller. Aber für Zeugen Jehovas Verhältnisse ein sehr bestimmter.
Geht und gar nicht.
Genau. Und ich hatte gerade so im Kopf, ich weiß gar nicht, hattest du das als Kind schon, diese Ambition dazu? Du kannst jetzt auch gleich mal aufklären, bevor wir hier noch weiter in Geheimnissen reden.
Eher so richtig, als ich so Anfang Pubertät gekommen bin, also so Gothic-Metal-Richtung höre ich gern, wer sich da noch wundert, um was es geht. Das hat wirklich erst in der Pubertät angefangen. Was ich aber weiß, dass ich sicher für mich auch viel Einfluss hatte, ich habe Fantasy-Bücher lesen dürfen. War sogar meine Mama, die mir meinen ersten Harry Potter gekauft hat. Sie hat es bereut und sie hat ihn dann mehrmals wieder weggenommen, nachdem ich aber schon 2-3 andere Teile gelesen habe. Also sie war die mir den ursprünglich gekauft hat.
Wie alt warst du da?
Da kam der 4. raus, keine Ahnung, so 12, irgendwas in den Dreh.
Haben das die anderen Kinder mitgekriegt in der Versammlung? War das, also um jetzt diesen Bogen zu bekommen, dass mir, was du gerade erzählt hast, dass du für andere schlechter Umgang warst, haben die das mitbekommen?
Nein, so direkt glaube ich nicht. Also ich hatte dann später noch eine sehr gute Freundin bei den Zeugen, die haben mir noch, wie ich gegangen bin, einen Brief geschrieben. Die wusste das und die hat das immer bekrittelt, aber sie war selbst eher, also wie soll ich das sagen, oft hat man das Gefühl, so ein Stock im Arsch und bei ihr war es nicht ganz so schlimm. Deswegen hat sie es nur immer so wieder ein bisschen bekrittelt, so gesagt, hey, bei Elena, komm schon, du weißt, eigentlich solltest du sowas nicht lesen, es ist eigentlich nicht so das will Jehova nicht, weißt eh. Aber das war's auch schon. Aber mit den anderen Kindern, mit dem Mädchen, das zu mir gesagt hat, hatte ich dann auch nicht mehr viel Kontakt. Es sind später dann auch noch mal ein paar hinzugekommen in die Versammlung über Umzüge, die in mein Alter waren. Von dem ist keiner mehr bei den Zeugen. Mit denen habe ich mich relativ gut verstanden damals, noch viel gemacht. Aber so waren wir da zum Zeitpunkt, dass ich Harry Potter und Fantasy Bücher gelesen habe, war es schon vorbei eigentlich mit meiner guten Reputation.
Mit welcher Begründung war es bei dir in deiner Familie, mit welchen Argumenten wurde begründet, dass du das nicht lesen darfst? Oder ja, dass es dir weggenommen worden ist auch?
Ja, es Magie und das ist irgendwie mit Dämonen und das sollen wir uns nicht ins Haus holen, weil dämonisch und ja, das war die Begründung hauptsächlich. Mhm. War schon zu spät. Ich habe schon viel zu viel Fantasy gelesen, also.
Das ist ja auch immer wieder so interessant, weil ich ja auch oft dachte, ich habe mir das oder ich habe das jetzt zu extrem empfunden, weil wenn ich dir aufzählen müsste, was mir alles gesagt worden ist als Kind, was dämonisch ist, das geht über Barbie, Bibi Blocksberg, Hallo Spencer, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, das sind so Kinderserien, ach, über Pokémon, über alles. Also es ist ja eigentlich alles dämonisch in den Augen der Zeugen.
Pokémon dürfen wir auch nicht sehen. Aber wir haben ein T-Shirt bekommen.
Ach, das ging dann doch.
Und das Gameboy-Spiel, also ich weiß nicht genau, wo meine Eltern die Grenze gezogen haben.
Das hat jede Familie, glaube ich, selbst irgendwo eine eigene. Also es gab ja keine Grenze von der Bühne her irgendwie, von einem Ältesten oder von der Wachturmgesellschaft, wo dann drin irgendwo eine Liste in irgendeiner Publikation stand. Pokémon-Haken, Barbie-Haken, Batman-Haken. Also das ist dämonisch, das dürfen wir nicht, sondern es ist alles, was so zu weltlich, in Anführungsstrichen. Mhm. Ich glaube, heute würde ich es betiteln als alles, was in der Gesellschaft als Vermarktungs...
Ich bin nicht ganz sicher. Ich weiß noch mal, weil mein Papa das genau begründet hat mit Pokémon, weil das Mon irgendwie mit Dämon zusammenhängt. Oh, das ist aber auch ging auch mit Digimon. Das dürfen wir auch nicht sehen.
Ja, da stimmt. Stimmt, da hast du recht. Also ich hätte jetzt fast gedacht, alles, was so die Gesellschaft hält und bindet und wegbringt vom Glaube und Bibel und so, das ist gefährlich. Aber du hast recht, und deswegen finde ich das ja so spannend, wenn man dann mit anderen Ehemaligen redet, die sagen dann irgendwas und dann kommt zum einen so, ja, stimmt, so war das, ja klar, jetzt habe ich es wieder auf dem Schirm. Es gibt ja auch viele Videos auf YouTube mittlerweile, wo sie erzählen, in Walt Disney ist eine 666 drin.
Oh Gott, ja.
Und rückwärts Botschaften und so eine Geschichten. Also das waren ja auch oft Argumentationen, um bestimmte Sachen aus der Gemeinschaft zu eliminieren und als satanisch und böse hinzustellen.
Mhm. Disney-Filme waren witzigerweise nie ein Problem, obwohl da ja auch immer Magie vorgekommen ist. Das war kein Problem, die durfte ich ansehen, das sind ja nette Kinderfilme.
Ach, siehst du? Also so wie Schöne und das Biest, das durfte ich natürlich wegen dem Biest nicht gucken. Ariel ist eine Fantasiefigur.
Durfte ich alles sehen, waren Lieblingsfilme von mir.
Das ist interessant. Aber
wenn ich jetzt so genau darüber nachdenke, denke ich mir auch, wo haben meine Eltern wirklich die Grenze gezogen? Das gibt's ja gar nicht. Es ist so willkürlich, das jetzt schon, das nicht, das jetzt und keine Ahnung.
Das zeigt einfach, ja, dass es wirklich durchweg in dieser Organisation mehr extremere, mehr lockere, also es gab nicht wirklich eine Grenze, die klar definiert war. Und schriftlich festgehalten. Es war immer so alles so eine schwammige, das ist nicht in Ordnung, das darfst du nicht. Aber irgendwo wusste jeder dann doch, wenn es zu weltlich war und dann ist es doch verboten. Wir halten uns eigentlich nur an die Bibel, an Gottes Wort und was da drin steht und alles andere eigentlich ist nicht erwünscht, gut angesehen.
Aber ich meine, ich habe das schon dann, wie gesagt, das mit dem Mädchen war das Erste, was passiert ist, aber ich habe es auch später gemerkt, dass wir einfach nicht zu den Strengen gehören. Und dann waren irgendwie gewisse Gruppen in der Versammlung, da gab es für mich keinen Weg hinein.
Weil mir gerade der Gedanke gekommen ist, dass es auch natürlich für Kinder, die auf der Seite standen, dass sie schlechter Umgang sind innerhalb der Gruppe, furchtbar ist. Weil natürlich will jeder irgendwo ein Vorzeige und ein Kandidat sein und in Augen Gottes dann auch natürlich gut dastehen. Aber wenn man in der eigenen Gruppe als so ein schwarzes Schaf gilt irgendwie, kann das auch sehr zerstörerisch sein.
Ja, das, wie vorher schon mal, glaube ich, gesagt, war einfach das Kind. Ich war der Meinung, ich mache ja alles richtig. Ich habe mit einer Schwester die Bibel studiert, irgendein Buch, das gerade interessant war, sobald ich alt genug war, und gehen regelmäßig in die Versammlung. Meine Mama war nie so die, also sie ist schon auch in den Haus-zu-Haus-Dienst gegangen, aber es war weniger meine Eltern am Arbeiten müssen. Das ging einfach nicht, dass so viele Stunden in Predigtdienst, weil arbeitet Montag bis Freitag und dreimal in der Woche eine Versammlung damals noch bei uns auch, und es ging nicht, dass die dann auch noch jedes Wochenende 4 Stunden in den Predigtdienst geht. War aber natürlich auch immer so dieser Blick so, warum gehen denn nicht so viele in den Predigtdienst?
Bist du viel gegangen? Von Haus zu Haus?
Jein, also das Kinder hin und wieder, aber meine Mama hat uns nicht gern mitgenommen als Kinder, was ich super finde heute. Und dann als Jugendliche, gerade wo ich dann auch meine Freundin hatte, zumindest jedes zweite Wochenende, bin ich dann auch von Haus zu Haus gegangen.
Es fühlt sich schon, ja, für mich natürlich so ein bisschen an wie eine sehr lockere Umgangsweise mit der Lehre, die du hattest oder die ihr auch in der Familie hattet. Und wenn ich dich jetzt nochmal fragen würde, was ist der Grund, warum du gegangen bist, war das, ist das wirklich eher so, oder könnte ich mir denken, es ist, oh, ich hatte keinen Bock drauf und dann bin ich gegangen. Und war das leicht für dich? Also kannst du da gerne nochmal was zu sagen? Und ob es leicht war, da einfach vielleicht von heute auf morgen da rauszugehen, wie deine Familie reagiert hat, wie es außen reagiert hat oder wie die Versammlung reagiert hat?
Leicht war es für mich sicher nicht. Ich habe bis vor einem Jahr, bevor ich dann wirklich meinen Eltern gesagt habe, dass ich gehe, war ich fest der Überzeugung. Ich war schon ungetaufte Verkündigerin. So, jetzt wartest du noch so 16, 17, 18 rum. Dann lass du dich taufen und findest einen netten Bruder, den heiratest du und kriegst so ein paar liebe Kinder. Und dann sitzt du irgendwann mal da auf einem Kongress und hast deine süßen, kleinen, braven Zeugenkinder und so. Wie es da halt eingebläut wird, wie deine Zukunft auszusehen hat. Und da war ich schon fest der Überzeugung, dass es für mich auch so wird. Und es hat sich einfach in diesen Jahren immer mehr getan. Ich hatte Fragen, wir haben das auch das furchtbare Buch Fragen junger Leute durchgemacht. Und ich hatte Fragen an die Schwester, die mit mir studiert. Und solange das nicht in den Text stand, hatte sie keine Antwort für mich. Dann hieß es, ja, wir müssen da noch drüber nachschauen. Ich schaue mir das an und dann beantworte ich sie. Und ich habe zu den wenigsten Antworten bekommen, die mich jetzt wirklich zufriedenstellen. Und dann in dem letzten Jahr ist das, was für mich das Fass zum Überlaufen brachte. Wir haben in Österreich noch eine Wehrpflicht. Also die jungen Burschen müssen 6 Monate zum Bundesheer oder ich glaube 7 Monate sind es, können sie Zivildienst machen, also den Altenheim oder Rettungsfahrzeug, irgend sowas in die Richtung. Und da war eben ein junger Bruder, der hatte das machen müssen und der war beim Roten Kreuz als Sanitätsfahrer und er hat das geliebt. Und der wollte das gern beruflich machen und da gab es eine riesige Diskussion bei uns in der Versammlung, ob das jetzt richtig ist. Und er ist ja, also da war so richtig dieser, das ist seine Karriere schon vor dir gesehen, dass er mal ältester wird, er ist schon Dienstamtgehilfe, ganz jung und ganz jung getauft und war immer bekannt als richtig braver Bursche, sich viel um die Jugend gekümmert. Und dann kam diese Diskussion, ob das denn richtig ist, dann kann er nicht mehr so viele Stunden im Predigtdienst gehen. Und Ich fand das furchtbar. Ein junger Bursche, der so viel Zeit für andere Menschen aufopfern will und die wirklich rettet, das ist kein leichter Job und der hat ihn geliebt. Dann diese Diskussion und dann kam der immer weniger in die Versammlung. Irgendwann hieß es, er hat eine weltliche Freundin. Und das nächste war schon, dass das runterverkündet worden ist, dass er ausgeschlossen wurde. Und ich fand das furchtbar. Furchtbar, was mit dem Jungen passiert ist, dass die Versammlung, in der er groß geworden ist, ihn so behandeln. Und es war für mich irgendwie so dieser letzte Tropfen. Wenn der es schafft zu gehen, dann schaffe ich das auch. Und das war so für mich dann dieser Punkt, wo ich dann wirklich sagte, so, es reicht, ich sitze hier nur in der Versammlung und fantasiere davon, wie es vorbei ist.
Hattest du dann Gegenwehr von zu Hause aus?
Ich glaube, weniger mit dem Problem, dass ich die Versammlung verlassen möchte, sondern mehr, natürlich habe ich dann parallel davon angefangen, mehr die Musik zu hören, von der wir geredet haben. Mhm. Ich habe mehr Bücher gelesen, die ich nicht lesen sollte, mir Filme gekauft, die ich nicht kaufen sollte. Ich habe eine Lehre gemacht, ich habe mein eigenes Geld verdient. Und das ist immer mehr ein Problem geworden auch. Und dann war das irgendwie mehr Problem als die Tatsache, dass ich nichts mehr von ihrer Religion halte, sondern mehr, dass ich diese Sachen in ihr Haus bringe. Also sehr viele Bücher sind im Ofen gelandet, CDs, die weggeschmissen wurden, Bücher, die verbrannt wurden und.
Von dem, was du gehört hattest, oder?
Genau, das, was ich mir selbst besorgt, gekauft habe.
Deine Liebe zu dieser Fantasiewelt und zur Magie und auch zu dieser besonderen Musik, die ist ja eigentlich in dir als Elena, lebt ja einfach. Das ist ja das, was ich so schön finde, wenn es bei einem, ich sag jetzt mal, bei dir ist es sehr deutlich einfach auch. Wie bei mir die Schauspielerei und wie bei mir, dass ich immer gemerkt habe als Kind, das will ich nicht, das kann ich nicht, das ist nicht richtig. Und das ist total toll und auch interessant, dass sie das dir nicht nehmen konnten und nicht kaputt gemacht haben und dass du es trotzdem weitergelebt hast oder ausgelebt hast. Weil das so stark anscheinend ist, ne? Und in dir gelebt werden will.
Ich glaube, das war einfach meine innere Rebellin. Nein, diese ganzen Bücher, die haben, gerade die Fantasy-Bücher, da gibt's einen Held, eine Heldin, die sich allen möglichen Widrigkeiten entgegenstellt und einfach nicht aufgibt. Und vielleicht war es deshalb auch so interessant für mich damals, weil ich mich ja in einer ähnlichen Situation gefunden habe. Dass was meine Eltern für mich wollten, war nicht das, was ich wollte. Aber es war was essentiell Wichtiges im Leben von meinen Eltern. Es ist noch immer was Wichtiges. Also habe ich schon noch ein bisschen verstanden, warum das so schwer war für sie. Oder warum es da sehr viel Streit gab damals. Aber trotzdem fand ich es nicht richtig, meine Bücher zu verbrennen zum Beispiel.
Natürlich, ja. Aber würdest du dann eher sagen, das war eine Flucht damals für dich als Kind? Ich habe ja mal in einer Folge erzählt, dass ich ganz viel in den Wald gegangen bin, um nur bei mir zu sein. Und auch dort konnte ich meiner Fantasie, und ich habe mir mal von einem Schauspiellehrer sagen lassen, ich habe eine blühende Fantasie, um mit mir und meiner Fantasie allein zu sein und mich auszuleben, in meinem Kopf wenigstens. Aber auch heute würde ich sagen, nein, das ist mein Beruf, das ist meine Leidenschaft. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen als Schauspiel. Deswegen meine Frage, hoffentlich verstehe ich dich da auch richtig, weil du hörst ja die Musik immer noch und deine Interessen gehen ja immer noch in diese Richtung. Ja. Also war es nicht eine Flucht, weil dein oder dass du als Kind konntest das und das nicht leben und hast das dann im Außen irgendwas anderes, bist dann weggedriftet. Nein, oder?
Ja, Flucht vielleicht schon auch ein bisschen. Es ist natürlich, wenn du das Buch aufschlägst und du liest da drin oder in der Musik, es sind auch sehr viele Texte, die sich übers frei zu sein handeln, gerade in dieser Musikrichtung, Gothic-Richtung oder sich gegen Religion explizit richten, gibt es ja auch genug. Es ist schon auch ein bisschen eine Flucht gewesen, damals in dieser Fantasiewelt abzutauchen, wobei ich dann immer den Spruch meiner Mama im Kopf hatte, du lebst in einer Fantasiewelt, du weißt gar nicht, was Realität ist.
Sehr, sehr interessanter Satz.
Ja.
Von einer, Entschuldigung, ich das jetzt nicht gegen deine Mutter bewundern.
Ich weiß, was du meinst. Sowas.
So etwas, ich meine, deswegen heißt ja mein Podcast Kopfkino, Parallelwelt. Ja.
Erzähl weiter. Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe das, so sehe ich den Satz nämlich heutzutage auch. Also, ich schmunzel da immer ein bisschen, aber ich habe den immer noch in meinem Kopf. Ich höre meine Mama ganz genau, wie sie das sagt.
Glaube ich dir.
Es hat mir schon auch, wie gesagt, sehr geholfen. Ich habe auch gerade in dieser Versammlungsstunden, wenn du 2 Stunden da sitzen musst und da steht einer und redet dir, wie du dein Leben zu führen hast und wie du zu denken hast. Es ist schon auch immer wieder in die Fantasiewelten dann abdriftet, sehr viel Tagträume und sowas waren dabei bei mir auch. Das mit der Fantasie habe ich von meinem Deutschlehrer auch immer zu hören bekommen, für Referate oder bei Schularbeiten. Sie sagt, Elena, du hast echt eine ganz schön viel Fantasie oder so.
Du warst, die Frage hatte ich gerade im Kopf, als du angefangen hast, auch darüber zu erzählen, über die Zeit deines Ausstiegs. Du warst nicht getauft, ne?
Nein. Nein, ich war zum Glück noch nicht getauft, nur ungetaufte Verkündigerin. Ich bin froh, dass ich es nicht getan habe.
Aus welchem Grund? Weil ich bin ja getauft, von den Zeugen aus bin ich getauft. Und für mich ist das so, mir doch egal. Also mir bedeutet das nichts. Ne? Deswegen, warum sagst du, ich bin froh, dass ich das nicht bin?
Weil es den Ausstieg, glaube ich, schon schwerer gemacht hätte. Auch für meine Eltern vielleicht. Also irgendwie fällst du dann so eine kleine Gesetzeslücke rein, sage ich mal, mit diesem Kontaktverbot. Weil ich ja offiziell gar nicht wirklich so richtig Mitglied war. Ich merke das auch, wenn ich meine alte Versammlung besuche. Gerade früher, bevor ich auch ausgezogen bin oder als ich noch in der Nähe gewohnt habe, habe ich meiner Mama oft die Freude gemacht und bin zumindest fürs letzte Abendmahl mitgegangen in die Versammlung. Und als ich dann eben schon nicht mehr, also schon nicht mehr in der Versammlung war, ich diesen Zwiespalt ganz viel erlebt. Manche wussten nicht recht, wie sie sich mir gegenüber verhalten sollen, haben irgendwie, keine Ahnung, vergessen, dass ich nie getauft war und haben mich ignoriert. Andere haben mich ganz normal begrüßt und wieder andere hast einfach gesehen, wie der Schweiß von der Stirn runterrinnt, weil sie nicht wissen, ob sie mich jetzt grüßen sollen oder nicht.
Ich meine, das stimmt schon, wenn man jetzt getauft gewesen wäre und du hättest dich auch entschieden, ich gehe jetzt raus, wäre auf jeden Fall bekannt gegeben worden, Elena, ist der Gemeinschaft entzogen worden oder wurde der Gemeinschaft entzogen? Ich weiß gar nicht, wie man das betitelt hätte, wenn einer da freiwillig von sich aus rausgeht. Und somit wärst du eine Abtrünnige und da hätte wahrscheinlich niemand mehr mit dir geredet.
Genau, ja.
Und aus diesem Grund, das stimmt schon, macht so eine Taufe das Ganze ein bisschen komplizierter für einen oder ein bisschen unschöner. Und aber ja, deswegen habe ich vorhin gemeint, für mich ist diese Taufe, hat keinerlei Bedeutung. Sie ist so wie einmal durch den Regen gelaufen. Ja, gut, ist passiert. Nee, aber das sagen ja viele, mit denen ich spreche und nicht getauft waren. Zum Glück war ich nicht getauft.
Ja.
Wegen dieser Betitelung, ja.
Ist halt, glaube ich, jetzt, wenn man von außen steht, mir ist es auch egal, wäre ich getauft worden. Jetzt wäre es mir egal, aber für diejenigen, die noch drin sind, macht es einen gewaltigen Unterschied.
Ja.
Ich hatte bei uns das Glück, weil wir uns in der Versammlung waren, die nicht, also eher gegen Taufe noch in den Teenagerjahren, sondern erst, wenn du gegen Ende warst. Weil man viel Dummes macht als Teenager oder so und dann muss man jemanden nicht gleich ausschließen, sondern da kam vielleicht eine auf die Finger und das war's. Also das war bei uns in der Versammlung so dieser Tenor dazu.
Habe ich dich eben vielleicht ein bisschen missverstanden, ich habe ein bisschen gestockt gehabt. Du gehst deiner Mutter zuliebe immer noch auch zum Abendmahl oder
nein nicht mehr, Also ich war noch sehr viel früher. Ich bin mit 19 mehr oder weniger freiwillig ausgezogen und bin aber nur ein Dorf weitergezogen und ein bisschen die Beziehung zu meinen Eltern, sich mir friedlich zu halten, bin ich manchmal mitgegangen noch in die Versammlung, war maximal so im Abendmahl oder vielleicht nochmal ein Kongress oder sowas. Dann war meine Mama sehr glücklich Und ja, es war ein bisschen friedlicher.
Das heißt, du hast Kontakt zu deinen Eltern.
Ja, ich habe Kontakt zu meinen Eltern.
Aber ich glaube auch, ich weiß gar nicht, ob es das ist, weil du nicht getauft bist.
Ich glaube, meine Eltern hätten auch Kontakt mit uns, wenn wir getauft gewesen wären. Meine Schwester ist kurz nach mir, hat sie ihnen dasselbe gesagt. Und weil mein, es kommt jetzt vielleicht drüber, wenn ich sage, meine Eltern haben meine Bücher verbrannt und so, aber sie waren, sind schon sehr liebevolle Eltern, die sich sehr viel Sorgen und Dinge uns machen. Sie hätten niemals den Kontakt komplett zu uns abgedreht. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das tun würden. Weil diese Praxis von diesem Kontaktverbot, die stoßt ihnen selbst auch ein bisschen sauer auf, habe ich das Gefühl.
Ja. Dann hast du auch, wenn ich das fragen darf, in Richtung körperlicher Gewalt da nichts erlebt, wenn du sagst, auch du hast ganz liebevolle Eltern.
Jein, es war, ich muss mal sagen, es war üblicher, als ich noch klein war, dass man mal also Ohrfeige oder sowas bekommt. Aber ich habe es auch noch im Kopf als Kinder, dass es dass es auch gesagt wurde, wer sein Kind liebt, züchtigt es. Also es war nichts Ungewöhnliches, wenn du wusstest, wenn es ein Kind jammert in der Versammlung und die Eltern gehen raus, dass es wahrscheinlich auf dem WC eine Ohrfeige oder sowas bekommt. Also das war schon, also das habe ich schon noch erlebt. Meine Eltern haben das sicher nicht gemacht aus Misshandlung raus oder so, oder weil sie mir was Böses wollten, sondern das hieß ja, du, so erziehst du ja dein Kind. Das, mittlerweile sind sie mit diesem Tenor ein bisschen runtergegangen. Also sowas sagen, aber das war einfach normaler.
Es ist total interessant, weil ich das von anderen ehemaligen, und man kann es auch in dem einen Interview mit Hartmut, der ja, du bist jetzt die zweite, eine ehemalige Zeugin Jehovas, oder die Interviewer, die auch mit Zeugen Jehovas Erfahrung gemacht hat, die davon erzählen, dass das so, ja, passiert ist in den Versammlungen. Ja. Ich rede ja noch mit anderen Aussteigern, auch privat, und ich dachte, das habe ich ja schon oft auch erwähnt, man bildet sich ja immer so Sachen ein, aber es ist interessant und dann auch sehr beruhigend zu erfahren, dass andere das sehr gleich empfunden haben. Und wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, erinnerst du dich an das Lied? Gott sie gab, er spricht, war die Rute nicht, was ich auch schon zitiert hatte.
Ich glaube schon, ich muss gestehen, ich habe zwar immer so halbwegs mitgesungen, aber ich war froh, wenn ich nicht mehr singen musste.
Hast du nicht gern gesungen?
Nein, gar nicht.
Ich fand, das war eines der schönsten Sachen überhaupt, die es gab an dieser ganzen Organisation.
So fand ich es auch immer ganz toll, dass wir stehen und es quatscht gerade keiner oder so. Und die Musik war halbwegs okay, aber eigentlich wollte ich gar nicht singen.
Ja, wenn wir schon gerade beim Thema sind, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das fand ich total schön?
Die Dramen. Ich liebte die Dramen bei Kongressen und auch beim Singen sehen. Ich fand das immer beeindruckend, wenn man so einen großen Kreiskongress war, mehrere Versammlungen besammelt und dann haben alle gesungen. Das klang schon beeindruckend. Das, glaube ich, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht selbst erlebt hat. Ich kann mich auch noch, wann war das? 2009, der internationale Kongress. Da war ich nämlich auch noch. Aber da war ich eigentlich auch schon nicht mehr, also war ich natürlich schon nicht mehr so richtig aktiv mit dabei, aber ich bin hingefahren, weil ich es furchtbar interessant fand. Und wir hatten in Wien eben dann auch zum Beispiel japanische Delegation und sowas da. Das fand ich super spannend. Das ist schon irgendwie beeindruckend, wenn alle singen. Und es sind ja schöne Lieder vom Musikalischen her manchmal.
Ja. Um nochmal für die Zuhörer, weil Dramen habe ich, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob ich die mal erwähnt habe. Also Dramen waren ja wie kleine Schauspielstücke, die auf den großen Kongressen stattgefunden haben.
Aber mit Playback.
Genau, mit Playback, das stimmt. Verkleidet in biblischen Zeiten, Geschichten dargeboten worden sind auf der Bühne. Aber sie waren natürlich immer mit, wenn ich jetzt mit meinem heutigen Verständnis mir die anhören würde, immer mit der war böse und der hat schlecht gehandelt, hat sich dann aber wieder zu Jehova zugewendet oder irgendwelche Geschichten, wie Noah die Leute eingesammelt hat und wie sie ihn alle verurteilt haben. Also kindgerecht nicht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber ich glaube, uns Kinder hat das total fasziniert, A, weil es mal was anderes war als auf diesen Kongressen, wo man ja 3 Tage lang 7-8 Stunden still sitzen sollte. Vielleicht mal eine Pause mittendrin von 1,5 Stunden vielleicht höchstens. Und ansonsten wirklich nur zuhören und zuhören und zuhören und still sitzen, so wie in den Versammlungen. Und dann war halt so ein Drama mal was anderes. Und ich glaube einfach, Kinder verkleiden, Schauspiel, finden die toll. Also fand ich irre.
Ja, es ist mir jetzt auch immer super gefallen. Ich weiß noch, es ist immer dann die Kinder alle nach vorne und die durften sich dann in die Gänge setzen und so Sachen, damit ja die Kinder das alles schön sehen. Finde ich heute vielleicht ein bisschen seltsam.
Weil
sie einfach eben die Kinder diese Religion so aufdrücken. Mhm. Wie sagst du, das waren ja immer spezielle Themen, die diese Dramen hatte. Ganz, ganz viele, vor allem habe ich das so im Gefühl gehabt, die letzten, die ich so aktiv mitbekommen habe, waren viele, wo Söhne oder Töchter einen Fehler gemacht haben, vielleicht ausgeschlossen wurden, aber dann wieder zurückgekommen sind und wie toll das nicht ist.
Ich sage ja auch, es gibt keine Publikation. Ich habe das irgendwo mal in einem Post verfasst auf Facebook. Es gibt keine Publikation, die kindgerecht deklariert worden ist. Auch das Buch mit biblischen Geschichten, was ja explizit für Kinder sein soll.
Ja.
Es ist nicht für Kinder ab 6, für Kinder ab 10. Und ich finde, diese Geschichten durchweg sind eigentlich für Kinder ab 12 höchstens oder so gedacht.
Die Zeichnungen. Ich habe das mein Mann, der ist absolut nicht religiös aufgewachsen, gezeigt. Ich habe noch viele der Bücher. Und das ist mein Buch mit biblischen Geschichten eben auch. Und ich habe auch gezeigt, gerade da die Szene mit der Flut und so. Und da siehst du dann Menschen ertrinken und so Sachen. Und ich so, okay, die sterben da gerade. Toll, dass es in dem Kinderbuch ist.
Ja, also es sind wirklich panisch, angsterfüllte Gesichter.
Ja.
Für die, die sich das jetzt irgendwie vorstellen sollen, abgebildet. Oft auch das Blut irgendwo aus dem Körper rausfließt, Feuerhagel vom Himmel kommt. Man kann das auf der Website, glaube ich, von der Organisation der Zeugen Jehovas auch abrufen und eingucken. Wen es interessiert, kann da gerne mal drüber schauen. Genau. Also deswegen, was man als Kind dann lustigerweise für toll empfand, ne? Obwohl es, glaube ich, von der Geschichte her nicht wirklich kindgerecht ist, ist schon interessant.
Ja.
Du hast vorhin, fand ich total interessant, den Gedanken gehabt, dass du mit 19 dann einen hübschen Bruder findest, also Bruder, Glaubensbruder, mit dem du dann eine Familie gründest und Kinder kriegst, genau. Und ich fand das interessant, weil ich auch diese Gedanken hatte als junges Mädchen, dass das so vorgeschrieben, vorprogrammiert, so sollte ich, wenn meine Tage hier auf der Erde, bevor Hammergedon kommt, verleben. Und ich hatte den Gedanken, dass man als Frau ja eh in der Organisation nicht wirklich, ja, beachtet. Sie sagen ja immer so, ja, sie schätzen die Frauen und sie sind ja eine Gehilfin des Mannes und eine Unterstützung und sie haben aber keine Vorrechte. Und ich glaube, eine Frau hat in der Organisation, außer als zu dienen, nicht wirklich irgendwie einen schönen oder einen guten Status.
Nein. Ich fand das auch immer furchtbar, weil ich mir dachte, wäre ich jetzt ein Mann, hätte ich jetzt was, ich hätte ein Ziel in der Versammlung, ich könnte Dienstamtgehilfe werden, vielleicht irgendwann mal Ältester und als Frau, ja, ich darf aufzeigen und Fragen beantworten und in den Predigtdienst gehen. Das war's. Ich fand das ein bisschen perspektivenlos. Es ist einfach dieses Bild, was vermittelt wird, such dir einen Mann, krieg Kinder, seine Mama. Was voll okay ist, möchte ich auch in Zukunft sein, aber ich kann mehr sein.
Ja, natürlich. Und wir gucken ja gerade momentan auch sehr intensiv nochmal hin, wie ist die Frau in der Gesellschaft aufgestellt? Und ich finde, bei den Zeugen Jehovas und Ich wünschte, ich wäre, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich wünschte, ich wäre so stark gewesen wie du und hätte gesagt, nö, kein Bock, tschüss, als ich 15, 16 war. Aber ich wünschte, ich wäre auch so clever und so reflektierend gewesen und hätte mal die Stimme erhoben in der Versammlung und hätte gesagt, ey Leute, was macht denn ihr hier mit den Frauen? Sag mal, habt ihr sie noch alle? Ja, aber es war vielleicht nicht die Zeit unbedingt, wo man die Frau so betrachtet hat wie heute, klar, ja, aber trotzdem war es damals ja auch so, eine Frau darf nur beten, wenn sie eine Kopfbedeckung hat und Männer im Raum stehen. Sie darf keine Vorträge auf der Bühne halten, geschweige denn auch ein Gebet sprechen. Also irgendwie ist es immer noch eine sehr männerherrschende Organisation.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, ich bin jetzt schon ewig da raus und habe mit momentanen Teilnehmern dieser Organisation keinen Kontakt. Also ich kann auch gar nicht fragen, wie das da abläuft. Aber ich schätze mal, dass da nicht viel, gerne lieber Zuhörer, wenn du es weißt, korrigier mich und schreib mir gerne eine E-Mail. Ich denke mal, dass sich in der Hinsicht nicht viel geändert hat. Es hat sich in dieser kindeskörperlichen Misshandlung von Schlägen, glaube ich, das verändert, aber auch aus Angst, dass da was vor, dass dann irgendwas passieren könnte, dass dagegen vorgegangen werden kann, dass sie das Lied aus diesem Liederbuch rausgenommen haben, um sich da wahrscheinlich nicht ja angreifbar zu machen, behaupte ich jetzt mal so.
Definitiv. Es ist auch, wenn ich mich an meine Kindheit erinnert, waren sie nicht nur Zeugenkinder, die hin und wieder eine Ohrfeige bekommen habe. Du hast es auch im Supermarkt hin und wieder gesehen, wenn ein Kind sich aufgeführt hat oder so, dass es mal eine Ohrfeige bekommt. Wenn du das heute machst, hast du sofort ein Jugendamt da, was gut ist. Es ist halt ein bisschen üblicher gewesen.
Auf jeden Fall. Ja, natürlich, weil sich unsere Zeit in der Hinsicht auch, soweit ich weiß, ab seit dem Jahr 2000 gibt es dieses Gesetz wirklich, was in Deutschland, ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich ist.
Ich kann es gar nicht sagen.
Dass Kinder nicht geschlagen werden dürfen oder dass Kinder dieses, ja, einen anderen Status haben in der Hinsicht, was körperliche Gewalt auch, natürlich besonders in der Öffentlichkeit, klar, weil zu Hause kannst du es ja schwer kontrollieren, aber dass Kinder nicht geschlagen werden dürfen. Danke an Astrid Lindgren auch damals, die das, ja, die sich dafür stark gemacht hat. Hast du, Elena, nach deinem Ausstieg das Bedürfnis gehabt, dass du da etwas heilen musst, dass es dir schlecht geht, dass du therapeutische Hilfe brauchst? Hast du was da gemacht in der Richtung?
Ich habe das Jahre, fast Jahrzehnte lang einfach ignoriert. Ich habe auch, da wir mit telefoniert haben, habe ich es mal angesprochen. Ich beschäftige mich mit anderen Aussteigern erst seit vielleicht 2 Jahren, weil irgendwie noch immer diese Indoktrination da war. Die sind alle nur beleidigt, weil sie gehen mussten, oder sind die dagegen, weil ihnen bestimmte Regeln einfach nicht gefallen und sowas. Das ist einfach was, das mir schon von Kindheit an, seit meiner Geburt, wird dann das gesagt. Und du sollst dich fernhalten von Medien, die produzieren und dies und jenes. Das sehe ich heute natürlich ganz anders, sonst wäre ich jetzt nicht selbst in diesem Podcast, aber das hat gedauert, bis ich das selbst überwinden konnte. Und ich sehe, dass es mir gut tut, darüber zu reden oder mit anderen zu reden, die wissen, wie das ist.
Das hätte ich dich auch als nächstes oder wahrscheinlich in den nächsten Minuten mal gefragt, warum du dich entschieden hast, jetzt doch mit mir darüber, über deine Vergangenheit, über dein Leben zu sprechen.
Das einerseits, dass es mir gut tut, darüber zu reden, und andererseits, um anderen auch zu sagen, hey, ihr könnt euch das jetzt anhören, ihr könnt euch sehen, wie es mir gegangen ist. Und das, obwohl ich eigentlich aus einer relativ, wie wir schon festgestellt haben, nicht so strengen Familie gekommen bin, und trotzdem viele Sachen genauso erlebt habe. Dass man nicht alleine ist, sondern gibt es wen, der hat was Ähnliches erlebt und gemacht.
Gibt es denn, ich würde bei dir jetzt nicht unbedingt sagen Folgeschäden, weil dieses Wort sehr schwer klingt. Aber gibt es etwas, wo du wirklich merkst, das ist aus dieser Zeit und da fällt es mir echt schwer. Das ist echt so ein harter Brocken.
Ich muss für mich feststellen, dass es das Thema Freunde ist. Ich habe Freunde, ich tue mir leicht, Bekanntschaften zu machen, aber so eine richtige, gesunde, dauerhaft bestehende Freundschaft, da tue ich mir richtig schwer. Ich weiß nicht, wie ich das mit meinem Mann geschafft habe, ganz ehrlich. Es funktioniert richtig gut und ja, es ist
Liebe.
Aber hätte er nicht so einen stabilen Freundeskreis, auch Leute, die er schon seit dem Kindergarten kennt und alles. Von mir selbst sind da wenig Freunde gekommen. Oder Leute, die ich vielleicht nur ein paar Jahre meinen Weg mitgegangen sind. Und ich weiß nicht, das vielleicht mit den Zeugen aufwachsen zusammenhängt, aber es ist schon noch immer wieder dieser Hintergedanke, auch wenn du als Zeuge Jehovas aufwächst, du kannst jederzeit sein, dass du diesen Menschen jetzt aus deinem Leben entfernen musst, weil er einen Fehler macht oder keine Ahnung. Das ist, glaube ich, schwer zum Rausbringen.
Ich denke auch, weil wir diese näher zu anderen Menschen in der Kindheit so vorgesetzt bekommen haben. Das war so vorgegeben. Die waren halt alle immer da. Da hat man nicht wirklich gelernt, was Freunde sind. Also ich glaube, dieser Begriff Freunde hat bei uns in der Kindheit eine ganz andere Bedeutung, weil es waren ja eher so Glaubensbrüder. Das ist dann nochmal Brüder und Schwester, komm, das ist ja jetzt mal wie Familie. Das ist so eng.
Ja, ich weiß, was du meinst, dass ist auch dieses, kann das wirklich so dein Freund sein, wenn du nicht wirklich über alles mit denen reden kannst, weil du Angst haben musst, dass jetzt, wenn du was sagst, wenn du mit irgendwas zweifelst oder es einfach jetzt, wie soll ich sagen, nicht so in dieser Religion sein sollte, dein Gedanke, dann kannst du mit denen gar nicht austauschen, weil du hast Angst, dass die zu den Ältesten gehen oder zu den Eltern, du bekommst dann Ärger, weil du diesen Gedanken hattest oder überlegt hast, dass deine Frage hattest und konntest nicht mal mit den Leuten, die du als Freunde bezeichnet hast, ganz offen reden, so wie du bist.
Ja.
Selbst ich so immer empfunden. Ich muss mich immer zurückhalten, ich konnte nie ganz ich selbst sein.
Ich kann nicht nachvollziehen. Und ich hatte auch gerade den Gedanken, dadurch, dass mir ja diese Menschen, die einem ja doch lange sehr nah sind, in der Versammlung und man teilt viel, man teilt halt diesen Glauben, man geht oft in der Woche zu den Zusammenkünften zusammen, da sieht man sie ja dreimal und durch den Dienst, dass man mit diese Menschen ja durch seinen Ausstieg komplett verliert und dass ja alles dann auf einmal weg und das, was man ja da so vorgesetzt bekommen hatte, ist auf einmal nicht mehr da. Und ich denke einfach, weil man es ja nicht gelernt hat, wie ich es vorhin gesagt habe, sich Freunde zu suchen, ist das vielleicht auch ein sehr komisches Gefühl. Also ich musste das auch erst erlernen. Ja. Ich musste das erst erlernen. Und das fällt vielen Menschen auch so schwer. Also ich glaube, auch im späteren Alter Freundschaften zu finden, ist nicht wirklich das Leichteste von der Welt. Aber ja, jeder hat so irgendwo seine anderen Punkte, die einen dann doch sehr tief treffen. Ne?
Ich glaube, mir macht es auch noch schwer, dass ich schnell mit Freunden abschließe. Also wenn irgendwas vorfällt, was sich gegen meine Vorstellungen geht, kann ich ziemlich schnell abschließen und die aus meinem Leben auch entfernen. Also es ist mir aufgefallen, dass ich das schon zweimal gemacht habe und im Nachhinein denke ich mir, warum? Das war jetzt irgendwie eine blöde Aussage oder okay, es ist nicht so ganz meins, aber ich habe die dann relativ schnell auch selbst entfernt, was auch irgendwie eine so Mechanik ist, die dir beigebracht wird. Du sollst dich fernhalten von dem, was nicht in deine Welt passt. Das Ablegen ist schwer.
Könnte ich aber unterschreiben. Bin ich voll bei dir. Das kenne ich auch, ja. Kann ich ganz schnell bummen.
Genau.
Ja, Wahnsinn. Es ist interessant, wie man dann doch wirklich so gleich fühlt, ne? Und auch, wir kennen uns ja gar nicht, ja. Wir haben einmal telefoniert miteinander und man hat dann doch das Gefühl, man ist sich so nah, weil man einfach dieses Gleiche erlebt hat, ne?
Ja.
Was ja in dieser Gemeinschaft nach außen hin auch als so toll, proper propagiert wird, dass das ist, was diese Gemeinschaft so verbindet, und es ist so toll und du hast Leute in der ganzen Welt und ja, aber nur oberflächlich.
Ja, aber genau das ist es dann, wo du dann noch tatsächlich als Ausgestiegener eigentlich Leute in der ganzen Welt hast. Ich merke das gerade, ich treibe mich dann in einigen Foren und Medien rum, das Englisch auch halbwegs passt, doch natürlich Englischen. Und dann schreibt wer vom anderen Ende der Welt Erfahrungen, die ich genauso gemacht habe. Hm. Weil dieses Glaubenskonstrukt, diese Art zu leben, dieselbe ist.
Das heißt, du bist auf anderssprachigen Aussteigerportalen und unterhältst dich dort mit ehemaligen Zeugen?
Auch, ja.
Hast du da Erfahrung gemacht, dass das offener ist, dass das leichter ist, mit denen zu kommunizieren?
Es kommt drauf an, natürlich auch auf die Art des Mediums, und gibt's manche Sachen, über das Reddit-Unterforum zum Beispiel für die Ex-Zeugen ist relativ gut besucht.
Wie heißt das? Oder vielleicht kann ich das verlinken.
Ich
werde das verlinken.
Ja.
In den Shownotes, genau.
Gibt's auch einen deutschen Ableger davon, aber da ist nicht so viel los wie im englischsprachigen. Das führt weiter zu einem Discord-Kanal, der natürlich eher von jüngeren Leuten benutzt wird. Und da fällt es mir leichter. Es sind auch jung, es sind auch viele, die noch drin sind, weil sie noch zu Hause wohnen zum Teil, aber irgendwie es schaffen, zum Beispiel diesen einen Kanal so zu verstecken, dass die Eltern das nicht mitbekommen und darüber reden, dass sie eigentlich gehen wollen und dass das nichts mehr für sie ist, und sie gehen noch mit in die Versammlung und alles, aber sind eigentlich schon gedanklich weg.
Das ist, ja, interessant, ne? Und ich habe auch das Gefühl, dass gerade sehr viel in der Richtung passiert, dass viele nach außen treten auch und sich veräußern und äußern, und irgendwie dann doch mittlerweile kriegen wir eine Stimme, ne? Oder wir werden mehr gesehen in der Gesellschaft. Das ist schon spannende Zeit gerade. Hast du, Elena, irgendwie noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne erzählen möchtest, aber was wir nicht angesprochen haben, was ich nicht gefragt habe, und du meinst, oh Gott, da möchte ich einfach gerne noch ein bisschen was drüber erzählen, weil das Abend vielleicht dich ausmacht oder das dich sehr bewegt, berührt hat in deiner Vergangenheit?
Einer dieser Sachen ist vielleicht der Brief, den ich von der Schwester bekommen habe, die meine Freundin war, als ich dann gegangen bin. Mhm. Weil die Art und Weise, wie dieser Brief geschrieben ist und was darin steht, ist eigentlich sehr traurig, wenn man denkt, wie lange Freundschaft uns da verbindet.
Wie lange kanntest du sie?
Seit wir in die Versammlung umgezogen sind, sie war ein paar Jahre älter als ich. Also ich gut 10 Jahre, und 4, 5 davon waren wir sehr gute Freunde, also wirklich gute Freunde. Sie auch zu den anderen Rest dieser jungen Gruppe nicht so den Anschluss gefunden hat. Da haben wir sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und mittlerweile ist sie auch verheiratet, hat Kinder und alles. Sie ist schon eine Zeit immer noch bei den Zeugen Jehovas. Und als ich gegangen bin, ich habe auch mit ihrer Mutter damals noch studiert. Und als ich gegangen bin, hat sie als einzige von der ganzen Versammlung noch mal in Kontakt mit mir gesucht und mir diesen Brief geschrieben. Von allen anderen habe ich nie gehört. Wenn meine Eltern mal gemeint, ja, wenn du möchtest, haben die Ältesten gesagt, sie reden mit dir, wenn du willst. Und was soll ich mit denen reden? Und das war's. Und in diesem Brief schreibt sie mir eigentlich nur, dass sie traurig darüber ist, und einige Artikel rausgesucht über die Macht der Musik, über Menschen. Und dann auch noch einige dieser, du kennst diese Beispiele, wo sie von irgendwas berichten und du fragst dich, woher haben die das? Von einem Jungen, der seine Eltern umbringt, weil er die falsche Musik hört und. Ohne jeglichen Ursprung. Also es wird einfach nur geschrieben und das wird dann geglaubt, dass das so stimmt. Und ganz am Schluss schreibt sie halt, sie ist immer für mich da, aber das ist ein ganz toller Satz, wer ein Freund der Welt ist, kann kein Freund von Gott sein. Also im Endeffekt, sie ist für mich da, solange ich zurückkomme. Andererseits wird sie keinen Kontakt mehr zu mir haben. Es war schon irgendwie ein bisschen traurig für mich. Ich habe den Brief noch immer.
Ich habe zwei kleine Fragen. Also einmal spielte sie auf deine Musikvorliebe an. Das heißt, sie wusste das wahrscheinlich dann.
Ja.
Spielte sie an der Musikvorliebe.
Genau.
Die ich jetzt nur so bezeichne. Ich höre einfach andere Musik. Aber sie ist halt, wie du es vorhin gesagt hast, für Zeugen Jehovas speziell. Und was macht dich daran so traurig? Weil ich sag gleich darauf, ja, dass ich das kenne. Aber was macht dich daran so traurig?
Dass ich einfach in diesen ganzen Brief rauslese, dass das nicht meine Freundin schreibt, sondern dass das die Organisation schreibt. Das schreiben die Zeugen Jehovas. Und das ist das, was in ihr ist, als ob es ihre Gedanken wären. Aber alles, was ich da drin gelesen habe, könntest du eins zu eins aus irgendeinem Wachtum kopieren.
Ich kenne so Briefe. Ich habe die, das ist mir gerade einer in den Sinn gekommen, wo du das so erzählt hast. Das schön, schön. Von einem ehemaligen Glaubensbruder, den ich, der Vater eines Klassenkamerads, mit dem ich in der Grundschule die Schulbank geteilt habe, der auch ein in meinen Kindertagen und für meine ja, Vorstellung ein ganz toller, positiver, heiterer, lebenslustiger, also ich habe den unheimlich gern gehabt als Mensch auch, und der war auch in der Gemeinschaft total angesehen, und da war halt ein Freund der Familie auch, bezeichne ich jetzt so, weil mein Vater einfach mit ihm gut klarkam und die hatten alle engen Kontakt, meine Mutter mit seiner Frau und hin und her. Und der hat mir dann Jahre später, als ich schon, oh Gott, raus war, ich glaube, da war ich schon 6, 7, 8 Jahre raus, mich angerufen. Und ich habe auch vor 3 Jahren eine ehemalige Glaubensschwester, mit der wir in der Kindheit auch sehr eng waren, von den Familien her, die sich mit meinen Eltern auch, sie und ihr Mann, total super verstanden haben. Wahrscheinlich, weil sie alle den gleichen Humor hatten, ne? Also die gleiche Chemie irgendwo, die war im Straßendienst hier in Berlin in der B-Ebene, beim Alexanderplatz in der U-Bahn-Ebene. Und da habe ich sie gesehen. Lustigerweise hat sie mich ein paar Tage später, wir haben uns da nicht unterhalten, ich habe sie nur gesehen und bin dann an ihr vorbei, habe sie erkannt. Und die hat sich dann bei mir ein paar Wochen später gemeldet, weil meine Mutter... Ist auch lustig, also die Geschichten und die Begebenheiten haben nichts miteinander zu tun. Meine Mutter hat ihr meine Telefonnummer gegeben, damit sie bei mir anruft und nach mir fragt. Ich dachte mit meinem offenen, ich mag in Kontakt mit anderen Menschen treten und über das Leben erzählen. Ich dachte, sie fragt mich, Dina, wie es mir geht, weil sie wahrscheinlich wirklich mir als Baby die Windeln gewechselt hat. Ja, also sie kennt mich von null an. Mhm. Fragt mich, wie es Dina geht. Und am Ende, wann das Telefonat war, komm doch wieder zurück. Und diese beiden Telefonate, die haben mich so verletzt, weil es mir genauso ging wie dir. Es ist nicht der Grund des Menschen dahinter. Oder? Ja. Geil, dass es dir gut geht, dass du gesund bist, dass du deinen Traum verwirklichst mit deinem Schauspiel. Was auch immer du machst, ich wünsche dir das Glück dieser Erde. Nein, das ist immer der Grund. Komm doch wieder zurück. Ich hoffe, ich habe dieses Schaf noch gerettet.
Ja, da kommt halt wieder zu tragen, die Sicht der Zeugen Jehovas auf weltliche. Die wünschen dir da kein Glück, weil die glauben, dass... jeder, der ausgestiegen ist, eigentlich kein schönes Leben haben, sondern wir werden unglücklich, wir stürzen ab. Es gibt nichts Lebenswertes in der Welt. Ja. Deswegen sagen sie halt, komm zurück, weil es gibt nur dort richtig Freude, aber ich war dort niemals so froh wie draußen.
Jetzt, ja. Geht mir ähnlich. Also ich kann auch nur sagen, ich war noch nie so glücklich wie in den letzten 1, 2 Jahren. Also es ist schön und ich freue mich über jeden Ehemaligen, der das in seinem Leben auch irgendwann sagen kann oder bereits sagt, ja. Elena, danke dir. Also ich hätte jetzt nichts mehr auf dem Herzen. Ja, also es war ein sehr schönes, angenehmes Interview. Auch mal schön von jemandem, der nicht so extrem groß geworden ist da drin wie ich. Das ist toll, als Vergleich das zu haben. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Also wie gesagt, es sei denn, du hast jetzt noch irgendwas, was dir noch einfällt.
Oh, ich glaube, das mit dem Brief war ein guter Abschluss. Ich sage auch danke, dass du diesen Podcast machst. Gerne. Dich da öffentlich auch hinstellst und drüber redest. Das ist gut und das brauchen wir.
Ja, danke dir. Also, vielen Dank für deine Zeit. Eine Bewertung ist ja natürlich völliger Quatsch. Oder vielleicht doch, denn ich möchte ja eigentlich, dass sich ganz viele Menschen diesen Podcast anhören. Also hinterlass mir doch gerne ein Like oder eine Bewertung. Und falls du Fragen oder Anregungen hast oder mit mir auch in den Austausch gehen möchtest für eine nächste Podcast-Folge, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail unter info@kopfkinoaussteigerberichten.de.